Immer noch in der Spiegel-Bestsellerliste, Uli. Wie fühlst du dich?
Überglücklich. Also natürlich habe ich mich super über den ersten Platz gefreut. Das war der Wahnsinn. Mhm. Zweite Woche war ja dann, ich glaube, der Platz 9. Und jetzt sind wir immer noch in den Top 10.
Der Hammer.
Der absolute Wahnsinn. Plätze gut gemacht und verbessert. Und das war so ein bisschen meine Sorge, dass es so eine Eintagsfliege wird. Aber es scheint wirklich gut anzukommen, das Buch. Und ja, ich bin wirklich begeistert von den Rückmeldungen. Und ja, so schön langsam kann ich es fassen, sagen wir so.
Ja, ich habe auch schon reingelesen, das Buch Der Darmdoc. Ich denke, viele haben Probleme mit dem Bauch und nehmen das über die Zeit einfach irgendwie als ja normal hin. Ab wann würdest du sagen, sind gewisse Beschwerden denn nicht mehr normal?
Ich würde mal sagen, wenn sich viele Gedanken drumherum drehen, so im Alltag. Mhm. Also wenn man bestimmte Verhaltensmuster an den Tag legen muss, vermeiden, wo ist die nächste Toilette, wie mache ich das, ne? Oder wenn es so eine starke Geruchsbildung gibt auf der Toilette, wie kriege ich das irgendwie hin? Also einfach, wenn die Beschwerden regelmäßiger werden, man sagt immer, wenn es den Alltag beeinflusst, aber das ist so schwammig, aber mhm. Also ich würde mal sagen, wenn man einfach so Verhaltensweisen an den Tag legt, die sich um diese Beschwerden drehen und wenn sie halt dann am Ende des Tages nicht mehr von alleine weggehen, dann ist auch Alarmstimmung.
An was würde ich das denn konkret merken, das, was mit meinem Darm nicht stimmt?
Gut, im Prinzip alle Beschwerden von Blähbauch, Blähungen, Druckgefühl, Aufstoßen, wenn der Stuhlgang unregelmäßig wird, wenn ich zwischen Verstopfung und Durchfall schwanke oder häufiger Durchfall bekomme, wenn ich vielleicht nachhelfen muss mit dem Stuhlgang, wenn ich bestimmte Sachen nicht mehr essen darf, wenn ich das Gefühl habe, irgendwie der Bauch arbeitet gegen mich, wenn ich nach dem Essen Beschwerden entwickle, das sind so die Momente dann, wo irgendwas nicht so richtig mehr passt oder vielleicht nicht richtig passt.
Okay, also würdest du jetzt sagen, es gibt so, es ist sehr individuell oder gibt es so eine konkrete Lösung, die du vorschlagen würdest? Was wäre so der erste Schritt, den man machen könnte?
Beobachten. Also es gibt ja Beschwerden, die noch unabhängig vom Darm sind. Also wenn man jetzt beispielsweise mal an Migräne denkt zum Beispiel oder an Energielosigkeit, das Suppenkoma, solche Dinge. Wenn sich sowas noch einstellt, dann würde ich jetzt ganz unabhängig von den Bauchbeschwerden mal einfach ein Ernährungsprotokoll führen, damit man schaut, gibt es Zusammenhänge mit dem Essen? Was für Lebensmittel sind vielleicht nicht gut verträglich? Oder einfach mal eine Bestandsaufnahme machen. Vielleicht so für 14 Tage, bevor ich irgendwas mache. Mittlerweile haben wir KI-Möglichkeiten, denn häufig ist es einfach so, dass man selbst keine Muster erkennt. Oder diese Lebensmittel, die auf die man dann reagiert oder so ein Essen, kann man dann schlecht deuten für sich selber. Aber mit KI kann man es eingeben, einfach Foto machen, hochladen in ChatGPT oder was auch immer und dann sagen, hey, erkenne mir hier mal Muster. Was wären Muster, die ich selbst nicht sehen kann, aber die KI vielleicht sieht? Und identifizieren wir das mal so ein bisschen. Das ist so der erste Schritt, wenn ich im luftleeren Raum schwimme sozusagen. In einem zweiten Schritt kann man natürlich dann eine Diagnostik machen und je präziser die Diagnostik, desto einfacher geht es dann weiter. Das ist halt häufig der Schritt, wo viele Leute sich verlieren, Sachen ausprobieren, wo dann man vielleicht auf Social Media irgendjemand findet, der dann sagt, ja, mach jetzt einfach nur Fleischernährung oder irgendwie sowas. Aber am Ende des Tages hat jeder schon so seine individuelle Lösung, obwohl es natürlich viele große Bausteine gibt, viele große Parallelen gibt.
Also du würdest die KI jetzt einfach nur dafür einsetzen, um zu schauen, okay, was ist jetzt zum Beispiel Muster bei einem Ernährungsprotokoll?
Genau.
Was könnten Lebensmittel sein,
was
die ich nicht vertrage?
Was ist der kleinste gemeinsame Nenner? Die KI kann vielleicht sagen, okay, wenn ich da das eine oder andere Gewürz miteinander kombiniert habe, das könnte eine Problematik sein. Sie könnte vielleicht sagen, Es sind Lebensmittel mit einem hohen FODMAP-Index betroffen, also eher blähende Lebensmittel, die man vielleicht selbst gar nicht kennt, wo man vielleicht einfach auch gar keine Zusammenhänge herstellen kann. Mhm. Nehmen wir als weiteres Beispiel sorbitreiche Lebensmittel, die dann beim einen oder anderen reagieren. Also das kann KI sehr, sehr gut. Mhm. Was KI dann natürlich nicht kann, ist irgendwelche Therapievorschläge zu machen oder so. Mhm. Aber so für eine Bestandsaufnahme, Ernährung, finde ich, das ist ein gutes Tool.
Mhm. Ja, weil so wie ich dich kennengelernt habe und wie du ja auch schon im zweiten Schritt angesprochen hast, ist ja Diagnostik auch ein super wichtiger und großer Bereich, den du ja auch thematisierst, richtig?
Definitiv. Also ich war ja selbst betroffen und unser großes Problem in den 80er, 90er Jahren war einfach, dass es dort keine richtige Diagnostik gab. Die Diagnostik hat sich extremst verbessert in diesem Bereich. Mhm. Wir haben ganz tolle Stuhluntersuchungen. Wir können die Nahrungsmittelallergien und Unverträglichkeiten besser identifizieren. Viel zahlt davon auch schon die Kasse. Mhm. Also das sind einfach Dinge, die es damals nicht so gab, die es jetzt gibt und die das Leben viel, viel leichter machen. Und je präziser, dass ich ein Darmproblem eingrenze, desto besser kann ich darauf dann am Ende des Tages reagieren und kann meine Therapie zuschneiden. Was nicht funktioniert, und das kann ich jedem da draußen sagen, ist, wenn ich ein kompliziertes Problem habe im Darm, dass es dafür dann eine super, super einfache Lösung gibt oder ich suche diese super, super einfache Lösung über Monate und teilweise vielleicht sogar Jahre. Also je komplizierter das Problem ist, je komplexer das Problem ist, desto eher würde ich tatsächlich die Diagnostikschiene anstreben.
Mhm. Ja, diese super einfache Lösung, die du gerade angesprochen hast, die findet man ja eigentlich recht schnell auf Social Media. Viele Influencer machen ja auch Werbung für gewisse Darmprodukte, Darmsanierung. Da kann man sich auch ganz schön ins Ausschießen eigentlich, oder?
Definitiv, und das sehe ich jeden Tag eigentlich in der Praxis. Die Leute, also es gibt ein Problem. Und das ist ein psychologisches Problem. Und dieses psychologische Problem betrifft einfach Leute, die nicht als Therapeut in der Medizin tätig sind. Mhm. Die denken sich, was mir geholfen hat, muss auch anderen helfen. Mhm. Also ich möchte ihnen das gar nicht ankreiden, dass sie das schlecht machen oder vorsätzlich machen. Es ist einfach eine psychologische Falle. In dem Moment, wo ich halt durch fleischreiche Ernährung gesund geworden bin, Gemüse weg und so weiter oder vermeintlich symptomfrei geworden bin, wenn ich dann hergehe und sage, das ist für alle die Lösung, so läuft der Laden in der Medizin halt nicht. Mhm. Das mag für einen Teil der Menschen passen und vielleicht auch nur für einen Teil der Menschen die ersten 6 Monate passen oder 12 Monate, aber eben halt nicht für die Gesamtlösung. Mhm. Und das ist leider so, man sieht halt, wenn man kein Arzt ist und diese schwierige medizinische langjährige Ausbildung gemacht hat und noch keine tausende Fälle therapiert hat, dann man weiß eigentlich gar nicht, wie groß die Medizin ist. Ich bin da selbst auch reingefallen in die Falle. Ich habe angefangen mit 16 oder schon vorher, aber mit 16 so richtig ernsthaft im Sanitätsdienst, ne, mit 17 dann im Rettungsdienst. Und wir waren halt einfach auch sau arrogant, anders kann man es nicht sagen. Ne? Wenn dann ein Notarzt nicht das gemacht hat, wo wir gedacht haben, also nicht nach Schema F, dann war der Arzt scheiße. Mhm. Auf gut Deutsch, so war es einfach. Ne? Mhm. Totale Arroganz. Ja. Aber am Ende des Tages war es Unwissenheit. Also ich habe dann weitergemacht, dann Medizin studiert und diese ganze Ausbildung durchlaufen. Und ich habe mir dann oft gedacht, so auch im Rettungsdienst, ich habe ja dann Zivildienst gemacht im Rettungsdienst, wo ich mir gedacht habe, Mensch, wie arrogant warst du eigentlich mit 19, mit 20, wo du einfach nur die Meinung von Älteren übernommen hast. Aber am Ende des Tages hatten die Ärzte da wirklich immer gute Entscheidungen getroffen. Wir hatten zum Beispiel halt so einen unpopulären Hausarzt, der auch noch Rettungsdienst gefahren ist. Und der hat halt einfach, sagen wir mal, für damals unpopuläre Entscheidungen getroffen. Der hat einfach so eine minimale Medizin gemacht in der Rettungsdienstmedizin, aber richtig gut. Und wir sind alle davon ausgegangen, dass das schlecht war. Mhm. So, und so ist es halt häufig auch, wenn man das Ganze überträgt auf die Influencer-Geschichte. Man hat nicht diesen Erfahrungsschatz und es ist ein riesengroßes Problem, weil am Ende des Tages erwische ich nur einen kleinen Teil der Menschen, denen ich tatsächlich vielleicht durch meine Methode oder was mir geholfen hat, weiterhelfen kann. Mhm. Aber einen großen Teil schicke ich definitiv aufs falsche Gleis und das ist definitiv der größere Teil, den ich aufs falsche Gleis schicke. Deswegen würde ich immer so eine präzisere Diagnostik über einen Stuhltest, über einen Gastroenterologen, über einfach erstmal auch die Standardmedizin wählen, weil ich dann viele, viele Dinge schon mal im Vorfeld ausschließen kann. Und mir sehr, sehr viele Wege sparen kann und sehr viele Umwege sparen kann. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben jahrelang Umwege gemacht, mein Bruder und ich. Wir waren ja schwerst betroffen mit der Darmerkrankung, mit den Blähungen, mit Allergien und so weiter. Mein Bruder war ja so schwer betroffen, dass er einen allergischen Schock bekommen hat, als meine Mutter mal 2 Stockwerke tiefer eine Milch warm gemacht hat für einen Pudding. Also wirklich schwerste Fälle. Und damals hatten wir eben diese Diagnostik noch nicht. Das gab es einfach noch nicht. Jetzt haben wir sie, diese Diagnostik. Deswegen würde ich sie halt einfach nutzen. Mhm. Klar, es ist natürlich eine Geldfrage. Es ist natürlich aufwendig. Aber ich muss am Ende des Tages verstehen, was ist denn bei mir? Und da helfen mir viele bunte Reels und in der Küche bunte darmfreundliche Gerichte kochen. Am Ende des Tages vielleicht doch nicht weiter. Ich brauche am Ende des Tages eine nachhaltige, langfristige Lösung. Das ist wichtig.
Ja.
Und nicht auch die schnelle Symptomfreiheit nach dem Motto, oh, lass mal die blendenden Lebensmittel weg und so.
Mhm.
Und die Erwartungshaltung ist halt leider so auf Social Media, dass ich mir eine schnelle Lösung erwarte und dass es Leute gibt, die einem die schnelle Lösung versprechen.
Jetzt hattest du über die Ernährung am Anfang jetzt gesprochen, dass viele eine gewisse Ernährungsform promoten. Es gibt ja aber auch viele, die einfach ein Produkt in die Kamera halten, sagen, schau, damit habe ich jetzt meinen Blähbauch wegbekommen. Würdest du sagen, das ist wirklich für jede Person dann passend? Also wenn die sich denkt, oh Mann, jetzt tue ich schon Ewigkeiten rum, habe schon seit Ewigkeiten einen Blähbauch, irgendwie hilft nichts, ich habe schon viel ausprobiert, Prä- und Probiotika sind's.
Mhm.
Wahr oder falsch?
Nee, also definitiv hilft's nicht jedem. Am Ende des Tages muss man halt diesen Markt verstehen. Da gibt's Firmen, die Firmen haben ein bestimmtes Budget, es werden Influencer angesprochen, die machen das für Geld. Wenn sich eine Influencerin, eine Bekannte aus Dubai hinstellt und sagt, sie probiert jetzt den Gold-Cappuccino, dann kriegt die da Geld dafür. Das muss man halt einfach so verstehen. Und wenn ein bestimmtes Produkt in die Kamera gehalten wird, dann ist es am Ende des Tages genauso.
Mhm.
Aber es wird halt in diesen Stories und so weiter so natürlich verpackt, dass man den Eindruck hat, dass es dann tatsächlich so ist. Natürlich arbeite ich persönlich auch mit Probiotika. Wir haben ja hunderte und tausende Studien, die zeigen, dass bestimmte Stämme bei bestimmten Erkrankungsbildern helfen.
Mhm.
Aber ich muss halt schauen, von was spreche ich und brauche ich vielleicht das andere, die andere Richtung. Also geht es gar nicht um einen Aufbau erstmal, um Bakterien einnehmen, sondern muss ich vielleicht Bakterien, die sich in mir verselbstständigt haben, erstmal runterdrücken. Stichwort SIBO, wenn es Bakterien gibt, die im Dünndarm nach oben gewandert sind, dann kann ich sogar meinen Zustand durch ein 0815 Standardprobiotikum sogar verschlechtern. Da brauche ich bestimmte Stämme, die geeignet sind, aber die brauche ich nicht zu Beginn der Therapie, sondern erst wenn die schlechten kaputt gemacht worden sind, dann brauche ich das erst gegen Ende der Therapie.
Mhm.
Also das ist eine individuelle Geschichte und natürlich gibt es Leute, die einfach 0815 ihre Beschwerden verbessern können. Einfaches Beispiel, jemand hat eine Nebenhöhlenentzündung, kriegt ein Antibiotikum, muss es, weiß ich, 10 Tage nehmen, 14 Tage nehmen, entwickelt dann im Nachgang Darmbeschwerden. Das Antibiotikum hat halt bestimmte die Keime runterreduziert im Dickdarm und die Enzyme funktionieren nicht mehr so gut. Früher ging der Knoblauch, die Zwiebeln und der Kohl, jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Klar, es fehlen bestimmte Stämme. Diese Stämme, die produzieren dann die ballaststoffverdauenden Enzyme.
Mhm.
Dann nehme ich die ballaststoffverdauenden Keime zu mir, die Flora wächst wieder und dann kann ich einen relativ leichten und schönen Therapieerfolg haben, durch Zufall quasi.
Mhm.
Aber am Ende des Tages muss ich schon wissen, wenn ich mehr Beschwerden habe, was ist es genau, wo muss ich genau ansetzen, welcher Stamm fehlt da und so weiter.
Mhm. Also um eine Stuhldiagnostik kommt man quasi nicht drumrum, das ist auf jeden Fall erstmal essentiell.
Wie gesagt, wenn die Probleme größer sind, dann würde ich auf jeden Fall immer abkürzen und eine Stuhldiagnostik machen. Und natürlich auch Ausschlussverfahren. Ne? Also gibt es irgendwas Schlimmes, gibt es irgendwelche Erreger für den Durchfall. Aber es läuft eigentlich beim Gastroenterologen dann automatisch Ultraschall ab einem bestimmten Alter, eine Spiegelung. Aber man kann schon zusätzlich zur Standardausstattung, sage ich mal, noch weitere Dinge dazu tun. Häufig gibt es dann halt eine Spiegelung und dann kriegt man gesagt, naja, es ist nichts Schlimmes.
Mhm.
Aber das trotzdem sind die Beschwerden da und bleiben.
Ja, leider machen das nicht alle. Das weiß ich auch aus dem Freundeskreis. Gibt es da was du in den Shownotes vielleicht verlinken kannst bezüglich einer Stuhlprobe?
Stuhlprobe können wir gerne verlinken. Also man kann ja Stuhlproben mittlerweile zu Hause machen. Ja, und dann kann man mal schauen, habe ich zu wenig Keime, zu viel. Im nächsten Schritt würde man halt vielleicht einen Therapeuten suchen oder sich halt einfach die entsprechenden Präparate mal zulegen. Aber einfach mal so einen Stuhltest machen muss jetzt nicht unbedingt, dass ich irgendwo hingehen muss, Termin machen, lange warten, sondern das kann man mittlerweile zu Hause machen. Man kann ja mittlerweile auch seinen Vitamin-D-Test zu Hause machen übers Blut oder Mineralstoffuntersuchung. Da muss man halt nur übers Herz bringen, damit man sich, dass man sich selber in die Fingerbeere piekst. Aber es gibt schon relativ viele Tests für zu Hause, was von freien Laboren angeboten werden. Oder man kann auch seinen Hormonstatus mittlerweile über Speicheltests zu Hause checken. Also da gibt es einen Haufen mittlerweile so für die Überprüfung von bestimmten Werten.
Das ist sehr interessant. Du hattest ja jetzt vorher auch angesprochen, es gibt unterschiedliche Bereiche, die man da dann eben beachten muss. Unter anderem auch Bakterien, die man zum Beispiel nicht haben möchte. Wie würde man das denn schaffen, diese Bakterien wegzubekommen?
Die Frage geht schon ziemlich weit, aber es gibt natürlich drüsseln wir mal von hinten auf. Es gibt tatsächlich Bakterien, die kriege ich nur über ein allopathisches Antibiotikum weg.
Okay.
Ja, es gibt aber dann auch Studien, die zeigen, dass bestimmte ätherische Öle, zum Beispiel Oreganoöl, Berberin und solche Dinge, quasi gleich gut helfen. Da geht es aber dann um die einzelnen Stämme. Also es geht nicht einfach, kann man nicht hergehen und sagen, ja, das ist so, sondern es geht immer um einzelne Stämme, um einzelne Studien, sowas funktioniert. Und dann man kann, war neulich auf einer Messe, da haben sie gezeigt, die konnten Ozon verkapseln und man kann dann eine kleine Menge Sauerstoff oder Ozon einbringen in den Darm. Da haben sie auch erste Forschungsergebnisse. Also da passiert viel Forschung in dem Bereich, aber man muss einfach am Ende des Tages wissen, um welchen Keim handelt es sich. Deswegen halte ich auch für so relativ wenig von irgendwelchen Spülungen für den Darm oder irgendwie sowas. Man hat ja, wir in Deutschland, wir reinigen ja gern. Ja? Wir sind ja die große Reinigungsfraktion und entschlacken und entgiften und ausleiten und so weiter. Aber am Ende des Tages wird mir das nichts bringen, wenn ich ständig mit dem Einlauf meinen Darmschleim ausspüle, ständig die Bakterien ausspüle, ständig stresse. Also am Ende des Tages zählt tatsächlich dann hier auch eine Diagnostik und da muss ich wissen, welche Keimgruppe ist es denn und wie kriege ich die dann los? Das ist Spezialwissen, definitiv.
Okay,
ja. Aber da sind wir natürlich auch schon in dem Bereich von wirklich komplizierteren Beschwerden, sage ich mal.
Okay. Also das heißt eigentlich, wenn ich dann so eine Probe machen würde und sehen würde, da passt was nicht, komme ich auch nicht drum rum, eben mir einen Therapeuten, der in dem Bereich ausgebildet ist, zu suchen.
Ja, wenn ein bestimmter Grad an Beschwerden da ist, dann würde ich definitiv einen Therapeuten aufsuchen, ja.
Okay. Zurück zu deinem Buch. Du schreibst ja über Mythen. Darmmythen.
Ja.
Ein Mythos davon sind die Parasiten.
Ja.
Betrifft ganz schön viele Leute und die wenigsten haben es auf dem Schirm. Wie kann das sein?
Wir haben halt so ein bestimmtes, hier in Europa oder speziell in Deutschland, so ein bestimmtes Bild von uns. Ne? Wir sind also super, super hygienisch. Und die Parasiteninfektion, die wird eigentlich mit einem Satz ausgeschlossen vom Arzt, wenn es heißt, du kommst mit Bauchbeschwerden und der fragt dich, waren sie denn im Ausland? Wenn du Nein sagst, dann ist es eigentlich da oben schon erledigt mit den Parasiten.
Okay.
Wobei wir ja mega, mega viele Parasitenfälle haben. Bei den Madenwürmern, da gibt es ja wahnsinnig viele Infizierte in Deutschland, viele infizierte Kinder. Fast jeder kriegt das ja im Prinzip, wenn man so will. Ein Haufen Infizierte. Ich müsste jetzt lügen, ich habe eine Zahl im Kopf, ich möchte es aber ungern sagen. Es gibt wirklich Millionen Infizierte derzeit und Madenwurm ist einfach ein riesengroßes Thema.
Wie bekommt man die?
Ganz einfach, die in Kindergärten, in Schulen und so, in Einrichtungen, einfach über fäkal-orale Infektionen. Das heißt, wenn ein Kind das einschleppt in den Kindergarten und die anderen Kinder gehen da auf die Toilette, putzen sich nicht richtig ab und waschen sich nicht die Hände, dann kommen halt diese Madenwürmer, die dann halt das berühmte Afterjucken machen zum Beispiel.
Okay.
Gibt es aber auch andere Parasiten, die wir uns einfach in den Alpen holen können auf einer Bergwanderung. Also ich würde niemals jemanden irgendwie empfehlen, von einem Bergbach zu trinken. Ganz einfach, weil die so parasitenverseucht sind. Da kommen die Fäkalien der Kühe halt rein. Das ist ein großes Problem. Es gibt einen Haufen Einzeller, Lamblien und wie sie alle heißen, die dann Durchfälle machen können. Es gibt natürlich aber auch dann schwerwiegendere Parasiteninfektionen, Würmer und so, auch hier in unseren Breitengraden. Jeder kennt den Fuchsbandwurm, das sind die seltensten Fälle, also das ist nicht der 0815 Allerweltsparasit. Und das große Problem ist halt, solche Parasitendiagnostiken, die waren früher einfach sehr, sehr anfällig in der Diagnostik. Das heißt, kam halt häufig ein negatives Ergebnis raus.
Okay.
So, und wenn ich den Verdacht halt habe, jetzt okay, mache ich den 30. Parasitentest oder den 50. als Arzt und der ist dann auch wieder negativ, ja, dann denke ich mal, das ist kein großes Problem oder so. Dort hat man dann einfach nach Larven gesucht, nach Eiern gesucht und die trocknen halt häufig auf dem Laborweg ein oder auf dem Weg zum Labor ein. Mittlerweile hat man andere Tests und diese anderen Tests, die können dann feiner die Parasiten aufspüren über kleine DNA-Fragmente, die wir noch im Stuhl finden.
Mhm.
Und da schließen wir jetzt eigentlich so nach und nach diese diese diagnostische Lücke, dass wir mehr Parasiteninfektionen tatsächlich identifizieren können. Aber am Ende des Tages ist es so ein bisschen, steckt es nicht in den Köpfen der Ärzte drin, dass es Parasiten gibt. Ganz anders in der Tiermedizin.
Okay.
Ja, da wenn du einen Hund hast oder eine Katze, da wird bei jedem Aufenthalt beim Tierarzt wird entwurmt.
Stimmt.
Jeder kennt es.
Ja.
Mein Cousin, der ist Tierarzt. Ich weiß, von was ich spreche. Der hat mir das gesagt. Er hat gesagt, bei einem Haustier, bei einem Hund oder so, da sprechen wir gar nicht von Parasitenfreiheit, sondern wir sprechen nur davon, wie können wir wieder diese Parasitenlast runter reduzieren.
Mhm.
Und wenn es ein Kotfresser ist oder so, der wird sich einfach wieder anstecken. Katze, die Mäuse fängt oder irgendwo ihr Schnäuzlein da reinsteckt, das ist halt ja bei Tieren nochmal eine ganz andere Durchseuchung. Und dahin verortet man das so ein bisschen.
Wir könnten uns also quasi auch Parasiten durch unsere Haustiere
holen. Ja, klar, ganz oft sogar, klar. Abschlecken im Gesicht und so. Also ich kannte ja mal eine Parasitenexpertin deutschlandweit sehr, sehr bekannt und die sind immer schier ausgeflippt, wenn man gesagt hat, wer hat Haustiere, wurde dann immer auf dem Kurs abgefragt. Ja, Hand ging hoch. Ich hatte auch über 34 Jahre lang hatten wir zwei Hunde nacheinander und das war für sie immer eine Katastrophe. Mhm. Wie kann man denn nur? Und klar, die Hunde, die schlafen dann teilweise im Bett oder es wird dann abgeknutscht. Ich habe neulich mal so einen Short gesehen, die besten Küsse mit Hunden, ne? Also die lassen sich, die küssen dann die Hunde ab und so, ne? Und der Hund geht wieder raus beim nächsten Gassigang und hängt sein Gesicht wieder in die nächste Urinfahne rein und nimmt das nächste Häufchen mit. Also man bedenkt das nicht als Haustierbesitzer.
Ja, ich gebe meiner Katze auch Bussi.
Ja, schau her.
Okay, aber kann man, also ist das integriert in den Stuhlproben, also auch so ein Parasitentest oder ist das separat?
Nee, das ist separat. Es gibt ja so ganz umfangreiche Tests, da ist es mit dabei.
Mhm.
Aber am Ende des Tages muss man schon sagen, ich möchte dezidiert einen Parasitentest machen.
Okay, also ist das dann genauso simpel wie eine normale Stuhlprobe auch?
Ja, genau, Stuhlprobe. Es gibt auch Parasitentests übers Blut dann, aber theoretisch ist es einfach nur eine Stuhlprobe und es muss dann bei den modernen Tests PCR draufstehen. Mhm. PCR-Tests, die können dann diese kleinen Fragmente entdecken und dann hat man da ein gutes Ergebnis und weiß dann Bescheid.
Das ist ja schon mal gut zu wissen. Magst du uns vielleicht nochmal mit in deine Praxis nehmen? Gibt es ein Patientenbeispiel, was dir besonders doll im Kopf geblieben ist? Und wenn ja, warum?
Also bei mir hat es halt, ich war selber mal Patient mit Parasiten, Infektion durch meinen Hund und ich hatte einen wahnsinnigen Husten. Das heißt, ich habe also ungefähr einmal in der Woche einen so schlimmen Hustenanfall bekommen, dass ich gedacht habe, ich sterbe. Also ungelogen. Der ging nicht lang, der ging nur ein paar Minuten und war dann aber wirklich unfassbar heftig. Kompletter Bronchospaß, hat sich alles zugezogen und dann war das wieder weg.
Okay.
Es war ein Hustenanfall, manchmal 5 Minuten, manchmal 10 Minuten, aber nicht länger als 10 Minuten, 12 Minuten vielleicht und dann wieder weg. Und dann dachte ich mir, na, das habe ich jetzt vielleicht irgendwie, hat mal halt was in der Lunge gejuckt oder gekrampft oder was auch immer. Ich habe dem keine große Bedeutung geschenkt. Es war aber jede Woche.
Okay.
Aber dadurch, dass es nur ein einziges Mal war, dachte ich mir immer, das war jetzt halt nur einmal, ne? Aber es ging nie weg.
Mhm.
Und das hatte ich dann, ja, bestimmt so 3 Monate, 2,5, 3 Monate.
Mhm.
Und dann wurde tatsächlich eine Kollegin auch ich war Testobjekt quasi als in einem Kurs über Parasiten. Und dann hat die zu mir gesagt, ich habe den Eindruck, du hast eine Parasiteninfektion und so weiter. Und ich habe mir gedacht, nein, die sind alle Baller hier, die haben alle hier. Oben einen im Oberstübchen. Jeder Dritte hatte da Parasiten, so nach dem Motto, jetzt sind wir im Parasitenkurs und morgen gehen wir zum Bakterienkurs und so. Und dann hat die mich gefragt, hast du Hustenanfälle? Und ich so, nee, ich habe keine Hustenanfälle. Also, nee. Bis ich mir dann gedacht habe, so nach 10 Minuten, war dann da so, ja klar, natürlich habe ich einen Hustenanfall. Logisch, ich habe das.
Ja.
Dann hat sie mich nochmal, hat sie so 15 Fragen gestellt. Ja, ist es so und so und kommt der dann so und so und so? Ich habe immer nur gesagt, ja, genau so ist es. Und das hatte ich gar nicht in meinem Kopf drinnen, ne? Weil es dann immer nur so 5 bis 10 Minuten waren. Und dann hat sie gesagt, ja, du musst mir Parasitenmittel verschreiben. Ich nehme dieses Mittel ein einziges Mal weg.
Nein.
So, das war meine Geschichte, wieso ich mich dann um Parasiten gekümmert habe. Und dann ist nochmal was passiert in der Praxis. Da war ein Junge, wie alt war der, 6, 7 Jahre oder so. Und da war ich dann schon ein bisschen in die Parasitendiagnostik eingeweiht und so. Und dann dachte ich mir, ja komm, bevor wir jetzt da lange aufs Labor warten und so weiter, der hat 100%igen Parasiten, jetzt verschreibt er einfach mal Parasitenmittel. Dann habe ich dem ein Parasitenmittel verschrieben und hab dann nie wieder was gehört, war eine reiche Familie, Papa da in der Automobilindustrie und so. Und der kam dann irgendwie nach 6 oder 8 Monaten wieder und dann sage ich, wie geht's denn eigentlich Ihrem Sohn? Ich habe überhaupt nichts mehr gehört. Also was ist denn aus dem geworden? Also jeden Tag Käseweiß, starke Bauchschmerzen, halt so das ganz Typische. Ne? Dann dachte man schon, er hat eine Milchallergie und was die Eltern alles gedacht haben.
Ja.
Und ja, letzten Endes sagt der zu mir dann im tiefsten Bayerisch, ja, der hat die Tabletten genommen und am nächsten Tag hat er so einen Wurm ausgeschieden und seitdem ist alles in Ordnung.
Als wäre das das Normalste der Welt.
Genau. Und dann dachte ich mir, oh wei, das war echt eine heiße Kiste mit dem, ne? So aus der Hüfte rausgeschossen, so ziemlich in der Anfangszeit. Und dann habe ich einfach dieses Problem immer ernster und ernster genommen. Dann kam auch mal eine Frau in die Praxis, die hatte so einen Hygienedienst. Das war ja auch so paradox. Also die hatte hygienische Aufbereitung für Krankenhauswäsche und sowas hatte die. Ne? Also die hatte mit dem Thema Hygiene zu tun. Und sie selbst, die war die Chefin und sie hatte Parasiten. Und sie hat mir immer Bilder gezeigt von rausgesiebten Parasiten aus ihrem Stuhl. Also immer so ein Sieb und dann waren immer Würmer drin. Und witzigerweise, wir haben dann ihre Stuhlprobe mehrfach hier ums Eck, also wirklich, die hat 5 bis 10 Minuten weggewohnt von diesem Labor, haben wir eingeschickt, um rauszufinden, ob das Labor diese Parasiten findet. Sie haben sie nicht gefunden. Also allein, dass dort der frische Stuhl in den Briefkasten abgegeben wurde, allein die Wartezeit, also das war praktisch nach Abgabe oder nach dem Stuhlgang innerhalb von 10 bis 15 Minuten definitiv im Labor. Aber die Zeit, bis die Probe dann weiterverarbeitet wurde, hat ausgereicht, damit diese feinsten parasitären Strukturen halt einfach so eintrocknen, dass die unter dem Mikroskop nicht mehr eindeutig zu identifizieren waren. Und dann hat man halt gedacht, vielleicht ist es irgendeine Faser oder so. Aber sie hat mir dann immer wieder Bilder gezeigt. Das ist natürlich auch ekelhaft, wenn dann einer raus 30 Bilder von einem Sieb, wo die dann ihren Stuhlgang da unterm Wasser rausgesiebt hat und so. Aber das war ein also sehr, sehr eindrücklicher Fall für mich. Und ja, dann habe ich das Thema immer ernster und ernster genommen, habe mich dann auch weiter reingefuchst und parallel hatte sich dann zum Glück auch schon das ist auch schon wieder 15 Jahre her, die Stuhldiagnostik halt so verändert, dass wir jetzt eindeutig diese PCR-Tests haben. Das hat sich also alles deutlich verbessert.
Ein Glück.
Und einen Migränefall hatte ich mal, der kommt mir auch gerade in den Sinn. War eine Patientin mit Migräne, die, das hat sie mir erzählt, seit dem Tag Migräne hatte, wo sie als Kind, die hat bei der Heuernte geholfen, das habe ich in meinem anderen Buch beschrieben, in meinem Migränebuch, hat sie bei der Heuernte geholfen und sie ist dann also so schwer krank geworden auf dem Feld, innerhalb von Minuten, hat sie mir erzählt, dass man sie mit dem Heuwagen heimgefahren hat, so richtig schwerst krank und es war nichts weiter als ein Parasit. Da hat sie auch so eine schwere Darmgeschichte da entwickelt, schwere Migräne und so. Parasitenmittel gegeben, 2, 3 Mal, Migräne weg, Bauch wieder in Ordnung, Kopf wieder klar, Brain Fog weg, wieder ganz normaler Mensch.
Über wie viele Jahre hatte die Beschwerden?
Es waren Jahrzehnte. Es müssten, glaube ich, so 35 Jahre gewesen sein oder so.
Wahnsinn.
Ja, aber wenn ich das halt von vornherein ausschließe als Arzt, dass es sowas nicht gibt, dann schaue ich nie danach. Hab vielleicht nur meine klassische Ausbildung gemacht, den Stand von vor 20, 30, 40 Jahren. im Studium mit der Parasitendiagnostik, dann kann es halt passieren, dass man sie halt nicht findet.
Wird das mittlerweile gelehrt?
Weiß ich nicht. Mein Studium ist ja auch schon eine Zeit lang her. So, gelehrt kann es ruhig werden, aber die Kasse muss es übernehmen. Das ist das Problem.
Mhm.
Und die Labormedizin, die entwickelt sich viel, viel schneller als die Kassenmedizin. Das ist zwar super für die Labormedizin, aber schlecht für die Patienten, weil halt die Kassenmedizin bestimmte Leistungen halt da einfach nicht übernimmt.
Jetzt hattest du von 3 unterschiedlichen Fällen berichtet. Gibt es da ein bestimmtes Mittel dafür? Oder?
Nee. Also es sind viele verschiedene Parasitenmittel. Mhm. Je nach Parasit muss man einfach schauen, was ist es für einer, und dann muss man das Mittel dafür wählen.
Okay.
Eventuell braucht man auch mehrere Mittel hintereinander oder Mittelkombinationen. Was ich wirklich sagen kann, was die Leute aber nicht gern hören, es ist so, dass die chemischen Parasitenmittel, die schulmedizinischen Mittel, den natürlichen Mitteln meistens deutlich überlegen sind. Ja, die sind genau dafür gemacht, vor allem im Bereich der Stuhlparasiten.
Mhm.
Leute haben wahnsinnige Angst vor Parasitenmittel, vor Nebenwirkungen. Das ist völlig unberechtigt.
Okay.
Die Mittel sind ganz anders gebaut, weil wie jetzt ein Cholesterinsenker oder ein Blutdruckmittel, die sollen ja quasi im Darm wirken, und meistens greifen sie irgendwie in den Zuckerstoffwechsel der Parasiten ein, in den Stoffwechsel, damit die keine Power mehr haben und damit die Beißwerkzeuge loslassen. Also die Parasiten haben, das ist ein großes Problem, die haben sehr, sehr starke Beißwerkzeuge, die verbeißen sich richtig in die Darmwand rein, und das juckt die dann halt nicht, wenn ich mit einer bestimmten Zepperfrequenz vorbeikomme oder einen bestimmten Walnussextrakt oder so zu mir nehme.
Mhm.
Man braucht wirklich den Schlüssel zu diesem Stoffwechsel, und selbst da hat man es noch schwer. Aber am Ende des Tages ist es so, dass der Vorteil von diesem Parasitenmittel halt das ist, dass es nicht in den Körper aufgenommen wird. So weiß ich, 95-99% verbleiben die tatsächlich im Darm, und man hat jetzt kein Nebenwirkungsprofil zu erwarten, wie gesagt, von einem Blutdrucksenker, von einem Herzmittel oder irgendwie sowas. Die sind ja anders gebaut.
Mhm. Und die greifen dann auch nur die Parasiten an, oder macht das noch irgendwas Gutes kaputt?
Nee, gar nicht. Die greifen wirklich nur die Parasiten an. Das Problem ist, dass die Parasiten die Schleimhaut angreifen.
Mhm.
Das ist das eigentlich große Problem.
Mhm.
Ein zweites großes Problem ist, dass diese Parasitenmittel in Deutschland schlecht verfügbar sind, dass sie teuer sind, dass man das gleiche Mittel für ein paar Cent in Brasilien auch in Deutschland hergestellt oder von einem deutschen Pharmakonzern vielleicht für wenige Cent und einen Euro kriegt. Aber in Deutschland kostet das 20, 30, 40, 50, 60, 70 Euro die Tablette.
Mhm.
Also das ist eigentlich
eine Tablette.
Ja, ja, zum Teil. Also das ist ein riesengroßes Problem. Wenn ich in die Tschechei rüberfahre, in den Apotheken, dann ist das Zeug billiger verfügbar. Wenn ich nach Italien fahre, ist es billiger verfügbar. Also das muss man wirklich auch hier ankreiden, dass die Verfügbarkeit und die Preise der Mittel schlecht sind und eben sehr, sehr teuer.
Und reicht es dann nach einer Tablette, oder
Nein.
wie lange dauert so eine Kur?
Es kann sein, dass man es mehrfach geben muss, und häufig ist es halt so, dass man die meisten Mittel nach ungefähr 3 Wochen, 21 Tagen oder so wiederholen sollte, weil man je nach Mittel halt Jungtiere eventuell erwischt, aber halt noch keine Larven oder noch keine Eier erwischt.
Verstehe.
Also die Mittel, die wirken dann entweder auf die Tiere selbst, oder sie wirken auf Larven, oder sie wirken auf die Eier.
Mhm.
Und je nach Mittel muss ich es halt dann ein paar Mal wiederholen, ein paar Mal kombinieren. Und ja, so läuft dieses Parasitengeschäft.
Okay. Du hattest es vorher schon angedeutet. Erstmal ist es wichtig, dass man eben gewisse, also jetzt eben zum Beispiel die Parasiten eben entfernt. Und dann geht es um den Aufbau. Wie baue ich denn meinen Darm auf?
Super schwierige Frage. Gerade nach Parasiten, habe ich ja gesagt, ist die Schleimhaut wichtig.
Mhm.
Die entzünden die Schleimhaut teilweise durch ihre immunologische Aktivität.
Mhm.
Das sind halt einfach dann ja Dinge wie L-Glutamin. Da gibt es Studien, dass es die Schleimhaut beruhigt. Also eine bestimmte Aminosäure. Ansonsten, je nach Problem. Wenn ich ein Problem habe, dass die Keime sich verselbstständigt haben, also ich habe ja Fäulniskeime in mir, die hochkommen können, sprich in der Population wachsen können. Häufig passiert es dann, wenn die guten Keime weniger werden, dann können die schlechten Keime, die kriegen im Endeffekt wie Unkraut im Garten überhand.
Mhm.
Ja, und diese Keime muss man zuerst bekämpfen, deswegen analysieren, diese Keime bekämpfen. Dann muss man diesen Keimen die Lebensgrundlage entziehen. Das bedeutet konkret, da muss man mit Enzymen arbeiten, zum Beispiel Eiweißspaltende Enzyme, okay. Weil wir wissen, diese Keime, die essen dann gern Gammeleiweiß. Mhm. Die Verdauung ist dann meist geschwächt. Das kriege ich raus, indem ich mir den pH-Wert mal anschaue im Stuhlgang. Häufig ist es dann so, dass die Enzyme aus ihrem optimalen Wirkspektrum rausgehen. Und dann muss ich eine Zeit lang diese Enzyme zuführen und ersetzen. Das ist auch so ein großer Baustein. Und dann geht es am Ende des Tages wieder in den Aufbau der Bakterien, die fehlen. Mhm. Ja, natürlich Ernährung und so weiter. Also viele Aspekte, welche Lebensmittel, ballaststoffreiche Lebensmittel, muss ich schauen, was vertrage ich da, was ist gut. Und das sind so diese Säulen. Schleimhaut beruhigen, aufbauen, Entzündung bekämpfen, schlechte Bakterien raus, Enzyme geben, gute Bakterien rein. So kann man sich vorstellen.
Okay, zwei Fragen. Wie kommt es zu diesen Gammeleiweiß, was du gerade angesprochen hast, und wie lange muss ich dann Enzyme nehmen?
Das kommt ganz drauf an. Also häufig ist halt so, dass, gehen wir mal davon aus, man hat Montezumas Rache, man ist im Fünf-Sterne-Hotel in Ägypten und so ganz fünfsternig ist es dann doch nicht gewesen und ich kriege meinen Durchfall und dann scheide ich halt einen Haufen gute Bakterien aus, ich kriege ein paar Bakterientoxine ab und daraufhin kann sich einfach mal so ein Mikrobiom drehen, es kann gestört werden. Und wenn das passiert, dann können sich halt einfach Keimgruppen hochentwickeln, die eigentlich in der Population nicht so hochentwickelt sind, also die mengenmäßig nicht so dominant sind. Und wenn das passiert, dann ändert sich der pH-Wert. Das heißt, diese Bakteriengruppen, die verdrängen die guten Keimgruppen. Und wir sprechen ja von der Säuerungsflora, also unser Darmmilieu ist sauer, leicht sauer.
Ja.
Und wenn diese säurebildenden Bakterien, in erster Linie geht es halt um die Milchsäure, es geht aber auch um die kurzkettigen Fettsäuren wie Butyrat und so weiter. Die Gesamtheit dieser Säuren werden von den Bakterien gebildet. Und wenn diese Säurebilder nicht mehr vorhanden sind, dann verändert sich der pH-Wert, der steigt. Das heißt, das Darmmilieu geht Richtung basisch. Mhm. Wir hören ja sehr viel in Social Media über basische Ernährung und so weiter. Gibt's ja, man kann ja ganze Bibliotheken mit den Büchern füllen. Aber dem Darm tut es überhaupt nicht gut. Der Darm braucht ein saures Milieu. Und wenn dieses saure Milieu nicht mehr da ist, dann gehen die Enzyme, die Verdauungsenzyme aus ihrem optimalen Wirkspektrum raus. Verdauungsenzyme sind wie kleine Dieben. Die brauchen die Bühne, das muss alles passen, das Kleid muss passen, der Duft muss passen, die Frisur muss passen und so weiter. Okay. Immerhin, wo das nicht mehr passt, stellen die Arbeit ein.
Aha.
Und dann wird in erster Linie das Eiweiß nicht mehr richtig gut verdaut. Und da freuen sich dann die schlechten Darmbakterien drüber. Die sagen, ja, Gammeleiweiß ist ja wunderbar, das ist genau das, was uns schmeckt. Und das muss man dann so ein bisschen überbrücken, diese Phase.
Okay.
Und das kann man dann, wenn man im Übermaß die Verdauungsenzyme dann gibt, halt in erster Linie Protease, eiweißspaltende Enzyme, dann kann man diese Phase ein bisschen überbrücken. Aha. Und ist auch nicht schlimm, wenn man das überbrückt. Gibt da auch keine negativen Aspekte. Viele Menschen haben ja dann Angst, wenn ich zum Beispiel jetzt einen Testosteronmangel habe oder nur so einen leichten und ich fange dann mit Testosteron an, dann mit Östrogen oder so, dann stellt der Körper die Arbeit ein. Aber das passiert eben bei den Enzymen nicht, bei den Verdauungsenzymen. Die kann man einfach dazu tun. Da gibt es keine negativen Feedbackschleifen. Und deswegen sagt jetzt die Bauchspeicheldrüse nicht, jetzt ist Urlaub, sondern es geht einfach ganz normal weiter.
Also es ist dann quasi auch so, je nachdem, wie schnell sich das dann bei einem beruhigt, so lange muss man das dann quasi nehmen und dann hat sich's von selber eingependelt und dann ist man nicht mehr abhängig von Verdauungsenzymen.
Genau, man muss halt im Hintergrund tatsächlich die Darmflora aufbauen, um wieder sicherzustellen, dass die Verdauungsenzyme wieder ihren optimalen pH-Bereich haben. Da gibt es natürlich immer noch Fälle, wo es dann nicht funktioniert, wenn jetzt jemand eine Bauchspeicheldruseninsuffizienz hat zum Beispiel, dann funktioniert das nicht. Aber im Regelfall 0815-Fall, Montezumas Rache, Antibiotikum genommen, Darmflora passt nicht. Da funktioniert das so.
Okay. Was ist denn deiner Meinung nach der größte Denkfehler von Menschen, die Darmprobleme haben und versuchen, diese selber in den Griff zu bekommen?
Einen habe ich schon zu Beginn erwähnt. Kompliziertes Problem, einfache Lösung. Oder einfache Lösung über Ernährung. Ja. Meistens haut es nicht hin. Also wenn ich schon Monate und jahrelange Beschwerden habe, dann muss ich, also für ein kompliziertes Problem, muss ich einfach eine Diagnostik anwenden, die mir die Problematik zeigt. Mhm. Zweites Problem, das ich sehe, hängt damit zusammen, das ist das Warten auf den Therapieerfolg.
Okay, wie meinst du das?
Irgendwas mache ich und das mache ich dann über Monate und halte durch und warte und warte und warte, bis sich was verbessert. Mhm. Aber das kommt nie, verschlechtert sich eventuell häufig sogar noch. Ne? Man sagt ja auch bei vielen Bruker-Anhängern und so, stell, du hast Probleme, du hast Darmprobleme, blablabla, stell auf Rohkost um. So, die Leute, die wissen dann nicht mehr, wohin mit ihren Gasen und mit ihren Blähungen in der Umstellungsphase. Dann sagt man dir, ja, das ist normal, da muss man durch, das ist super. Jetzt kommt das Schlechte raus und bla, 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 bla. Das ist also 70er Jahre Oldschool-Style. Mhm. Einfach oben löschen. Kein Mensch, es gibt beim Darm fast keine Therapie, wo ich durch irgendein so ein Loch durch muss, wo es mir dann Wochen und Monate lang verschlechtert. Mhm. Also eine Therapie soll verbessern ab Minute 1.
Okay.
Ja, es kann schon mal sein, dass wenn ich irgendwie Bakterien kaputt mache oder so, dass ich dann mal ein paar Mal Durchfall kriege oder irgendwie sowas passiert, aber keinesfalls Monate.
Mhm.
Ja. Aber
wie lange höchstens?
Im Laienwissen ist es halt dann häufig, wird halt sowas dann erzählt, ne? Also mehr als 14 Tage Verschlechterung ist völlig inakzeptabel.
Okay.
Also dann muss es verbessern. Dafür dreht man ja an.
Ja.
Und dritter Fehler, meiner Meinung nach, Denkfehler ist einfach, ich spare mir das Geld für die Diagnostik.
Mhm.
So ein Stuhltest kostet 100, 120 Euro. Gibt auch kompliziertere mal für 200 Euro oder so. Was ich dann über Monate und Jahre lang ausprobiere, kaufe ich mir den Stamm, da kaufe ich mir irgendwelche Supermikroben aus Amerika und dann fahre ich da wieder von irgendeinem Wundermittel und dann esse ich Grapefruit-Samenöl und weiß der Teufel, was es alles gibt. Also lieber zu Beginn sagen, hey, ich schaue nach und selbst wenn da nichts rauskommt, weiß ich, oh, da ist die falsche Spur. Mhm. Ich muss nicht mir für teures Geld Probiotika-Kuren einkaufen, dann gehe ich doch lieber gleich zum Arzt, lass eine Darmspiegelung machen oder irgendwie sowas. Also da kann man viel, viel, viel Zeit sparen, viel Nerven sparen und auch vor allem viel Zeit verlieren. Wenn das Problem nicht gelöst wird, wird das Problem einfach immer besser, immer schlechter. Und die Verbesserung, die kommt nicht einfach nur, wenn man nichts anderes macht. Mhm. Das ist halt so das Problem. Ich hätte mir gewünscht, dass wir das damals gehabt hätten einfach.
Mhm.
Diese präzise Diagnostik, das wäre für meinen Bruder und für mich wären das jahrelange Abkürzung gewesen.
Klar.
Keine trockenen Brötchen über Jahre selbst gebacken.
Mhm.
Ja, die schon in der Früh vielleicht noch gebacken wurden von der Mutter, aber dann um 9.30 Uhr bis zur großen Pause schon so steinhart waren.
Ja.
Da hätten wir, weiß ich, irgendwie was schleifen können damit.
Mhm.
Also das, denke ich, ist ein häufiger Fehler, dass man zu spät die Profihilfe in Anspruch nimmt.
Okay. Ja, macht total Sinn. Das ist sonst teilweise wirklich totale Zeitverschwendung, gell? Ein Mythos aus deinem Buch ist ja auch das Bauchgefühl. Bauchgefühl wird ja von vielen als esoterischer Unfug beschrieben. Was ist denn jetzt da deine Meinung dazu und was ist da, gibt es da wissenschaftliche Beweise?
Ja, meine Meinung ist völlig unwichtig, weil die Wissenschaft eigentlich alles gelöst hat.
Mhm.
Der Darm hat ja ein eigenes Nervensystem. Wir haben so 100 Millionen Nervenzellen im Darm und die funken zu 90% von unten nach oben.
Mhm.
Also der Darm hat eine eigene Steuerzentrale sozusagen oder ist eine eigene Steuerzentrale. Du kannst jetzt im Gegensatz zu unserem anderen Nervensystem deinem Darm nicht sagen, pass auf, du hast jetzt noch 2 Stunden Pause und dann esse ich ein Stück Torte.
Mhm.
Oder Leber, du pass auf, erhol dich, heute Abend gibt's Cocktails. Das läuft alles autonom ab.
Ja.
Ja, und diese Autonomie, da gibt's einen ständigen Funkverkehr zwischen Kopf und Bauch und 90% läuft von unten nach oben. Und das ist total interessant. Und wir wissen auch, dass 90-95% der Neurotransmitter für unseren Kopf entstehen im Darm. Das heißt, die Signale aus dem Darm oder diese Neurotransmitter aus dem Darm entscheiden uns oder beeinflussen unsere Gefühle, beeinflussen unsere Angst zum Teil, sind dafür verantwortlich, kriegen wir später mal Alzheimer oder nicht. Und häufig sagt ja dein Bauchgefühl nein. Und dieses Bauchgefühl, das stimmt dann. Also seitdem ich das weiß, verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl, weil das einfach das größere Gehirn ist. Auch wenn dann der Verstand sagt, nein, Punkt 1, Punkt 2 und ich argumentiere noch Punkt 3, 4, 5 und 6.
Ja.
Aber wenn das Bauchgefühl dich dein Bauchgefühl täuscht dich nicht, weil es einfach mehr Nervenzellen sind, sage ich mal. Ja. Mhm. Und wir wissen natürlich auch anhand von vielen, vielen Studien, dass bestimmte Bakteriengruppen fehlen, also Dysbiose bei Depression, Angst, Stress, dass das verknüpft ist, dass Stress unsere Darmflora schädigt, dass Neurotransmitter einfach unser Verhalten verändern, wenn sie fehlen, dass Reizdarmpatienten häufiger halt zu Depressionen neigen, dass es Aufmerksamkeits-, Entscheidungsverhalten, dass das alles anders ist, wenn unsere Darmbakterien gut funktionieren und wenn dieses Mikrobiom einfach gut funktioniert. Und da ist sehr, sehr viele Forschung momentan noch am Laufen, vor allem mit Alzheimer, mit neurodegenerativen Erkrankungen, mit diesen Neurotransmittern. Also das ist super, super, super interessant und ich verfolge das eigentlich fast täglich mittlerweile, was es hier Neues gibt.
Also wenn irgendwas in meinem Darm nicht passt, ob jetzt Reizdarm, Parasiten oder, dann kann sich das quasi auch auf meine psychische Gesundheit auswirken.
Exakt, mit der Betonung kann.
Kann.
Muss nicht, kann.
Mhm.
Und da macht es natürlich Sinn, dass ich meinen Reizdarm angehe. Interessanterweise ist ja das auch das, was die Chinesen, das chinesische Medizin beobachtet hat, traditionell chinesische Medizin. Mhm. Da ist im Organsystem Dickdarm ist die Emotion Depression verankert.
Mhm.
Also die haben das damals schon beobachtet, es waren ja feine Beobachter und haben gesagt, okay, wenn wir den Darm sanieren, dann scheint sich da was mit der Stimmung zu verbessern. Ist auch irgendwo logisch, zum Beispiel, wenn ich jetzt bestimmte Lebensmittel nicht vertrage, dann kommen ja bestimmte Moleküle wieder, nehmen wir mal einfach mal Histamine oder irgendwie sowas, Histamin, andere biogene Amine, die Konzentration steigt, der Darm nimmt die auf, nimmt die ins Blut auf und dadurch kann ich mich einfach verwirrter im Kopf fühlen oder so. Also das gibt auch einfach so direkte Zusammenhänge, ne, wo man einfach sehen kann, wenn das und das ist, wenn der Darm nicht passt, dann messe ich das, den Neurotransmitter erhöht im Blut oder dieses biogene Amin oder das biochemische Helferlein. Also das lohnt sich.
Okay. Was ist dann aus deiner Sicht der Dinge etwas, was wirklich den Unterschied macht für ein richtig gutes Bauchgefühl?
Ich würde sagen, vor allem als ehemaliger Betroffener, Komfort und Sicherheit. Also wenn ich komfortabel und sicher am Leben teilnehmen kann. Das ist eigentlich das, was ich möchte als Darmpatient.
Mhm.
Ich hatte mal einen schwierigen Fall, ein Steuerfahnder, der hat also deutschlandweit Einsätze gehabt, teilweise mit SEK, GSG 9, also der war da in so hohen Gruppen der Fahndung mit drinnen. Und der hat gesagt, wenn er auf so einen Einsatz gefahren ist, na, dann hat er genau an der Autobahnstrecke im Vorfeld genau wusste er, wo ist welche Tankstelle. Das war noch ein bisschen aus der alten Zeit. Jetzt hat man ja Apps und so. Aber er wusste ganz genau, wo sind meine Toiletten. Und ganz schlimm wurde es im Stau, weil dann hat er sofort einen Stuhldrang gehabt mit Durchfall. Das hat ihn so unter Stress gesetzt.
Mhm.
Und wenn man so jemand wieder Komfort geben kann und Sicherheit, dass er sich wieder auf seinen Bauch verlassen kann, keine Blähung, kein Druck, stabiler Stuhlgang, kein Problem bei Stress und so, dann ist eigentlich das, was ich möchte als Patient oder als Betroffener.
Während deiner Arbeit an deinem Buch, hast du irgendwas für dich selber erkannt oder umgestellt? Und wenn ja, was?
Eigentlich nicht viel, nee. Also ich habe die eine oder andere Therapieempfehlung umgestellt für die Therapeuten, die von mir ausgebildet worden sind. Okay. Ich habe natürlich super viele Studien gelesen. Ich persönlich habe so ein bisschen mein Hungergefühl beobachtet. Ich habe für mich jetzt rausgefunden, während des Schreibens vom Buch, dass wenn ich zu wenig Ballaststoffe esse, dass dann mein Hungergefühl größer wird. Da gab es also einige Studien. Aber ansonsten habe ich jetzt nichts Großes verändert, weil ich die ganzen Tipps eh für mich selber umsetze und für meine Familie und wir das eh befolgen.
Ja.
Insofern muss ich sagen, nee, eher nicht.
Deine drei Top-Tipps, wenn du es jetzt gerade schon ansprichst?
Top-Tipps für was? Für Darmgesundheit? Wir sehen ja gerade den Trend des Fibermaxings. Also es geht am Ende des Tages wirklich um die Ballaststoffe. Viel Ballaststoffe essen, aber viele Menschen vertragen das einfach nicht.
Ja.
Also ich kann nicht hergehen und sagen, ich habe schon einen gereizten Darm, jetzt esse ich mehr Paprika oder rohe Gurke oder sowas. Das heißt, ich würde die Ballaststoffmenge unbedingt erhöhen. Ich bin großer Fan vom Chia-Pudding, weil einfach Chia sehr, sehr gefällig ist, weil es gut schmeckt. Das kann man sogar einem Mann geben. Ja, wenn man eine Pflanzenmilch dazu macht, ein bisschen Zimt und so, das schmeckt jedem. Es ist einfach ein bisschen, wie soll man sagen, es hat mehr mit Essen zu tun als so diese Leinsamen, die ja in Deutschland auch sehr, sehr berühmt, bekannt und beliebt sind. Mhm. Eher bei den Älteren noch. Die Jüngeren, die würde ich eher sagen, Chia-Pudding, das ist trendy, das ist sexy, das ist cool. Ja, das passt ganz gut.
Die aber sexy Chias haben.
Ja, genau. Da kann ich halt einfach ein bisschen was drumherum bauen. Da kann ich jetzt, wenn ich noch nicht betroffen bin oder so, da kann ich dann, weiß ich, Kokosflocken drüber streuen oder Gewürze rein, also gute Gewürze reinmachen oder so. Mhm. Also das würde ich auf jeden Fall machen. Ballaststoffe erhöhen, auch über Ballaststoffpulver gehen, wenn ich betroffen bin, das kann ich dann noch feiner dosieren. Da würde ich nicht unbedingt über die Chia-Samen gehen, sondern vielleicht Akazienfasern, so irgendetwas nehmen. Also das wäre so einer der großen Tipps, das einfach umzusetzen. Wenn ich merke, ich vertrage Sauerkraut und so weiter, sowas nicht gut, dann würde ich eher mal so einen Stuhltest machen, tatsächlich analysieren, passt denn meine Säuerungsflora oder heißt da still und starr ruht der See, ist meine Bakterienwelt kaputt? Und dann mein letzter Tipp einfach, jeder, der irgendwie Probleme hat und leidet, wir leben wirklich in einer Zeit, wo wir sowas super einfach in den Griff kriegen können. Wir können sehr, sehr schnell die schlimmen Krankheiten ausschließen. Wir haben Vorsorgeuntersuchungen, Früherkennungsprogramme und so weiter, gerade beim Darm super wichtig. Wir sprechen ja eigentlich beim Darmkrebs, wenn wir ihn früh genug erwischen, tatsächlich von Heilung, ja, auch in der Wissenschaftsmedizin von Heilung, und das ist so eigentlich meine Botschaft und mein wichtigster Tipp. Das passiert nicht alles ohne Grund. Viele Menschen haben natürlich gebrochen mit der klassischen Medizin, weil in den letzten Jahren sehr viel Fehlkommunikation während der Pandemie gelaufen ist. Mhm. Aber wirklich, der Einzige, der dadurch Schaden nimmt, bin ich selbst. Und ich wische dem System keins aus, wenn ich nicht mehr zum Arzt gehe. Ja, ganz im Gegenteil. Und gerade solche Leute, die würde ich echt aufrufen und bitten, geht halt hin, macht die Vorsorgeuntersuchungen. Mhm. Weil wenn der Zug abgefahren ist, dann ist es echt zu spät und dann kann man auch nichts mehr helfen und nichts mehr tricksen. Mhm. Viele Menschen sagen dann, ja, aber dann, die wollen dann nur, dass ich einen Krebs habe und dann, damit sie ihre teuren Therapien und so weiter unterbringen können. Nein, eine Diagnostik ist nicht die Therapie. Und dann kann ich immer noch sagen, ich habe keine Lust drauf. Mhm.
Ja, Vorsorge ist super, super wichtig. Danke, dass du es hier an der Stelle auch nochmal ansprichst. Du hattest jetzt eben als allerersten Tipp die Ernährung auch genannt, also gerade jetzt die Chiasamen zum Beispiel. Ein Mythos in deinem Buch sind auch Ernährungsmythen. Mhm. Gesunde Ernährung ist nicht gleich gesunde Ernährung, hast du geschrieben. Was meinst du damit?
Ich meine, wir sehen halt einfach gewisse Trends, die werden dann gegenüber anderen Trends verteidigt und entweder bin ich so, so oder so. Und das hilft dem Darm halt am Ende wirklich nicht weiter. Mhm. Es ist so, bestimmte Darmerkrankungen, da muss ich bestimmte Ernährungsformen einhalten. Mhm. Und dem Darm ist eigentlich wurscht, ob ich jetzt die vegane Superbibel auf dem Tisch liegen habe oder nicht. Mhm. Ich muss es vertragen. Darum geht's. Und dann muss ich mir die Frage stellen, kaschiere ich mit der Ernährung halt etwas, was im Hintergrund weiterschwillt? Und ich kann vielleicht über diese ganzen vielen Einschränkungen eine Symptomfreiheit hervorrufen, was ja an und für sich erstmal nicht schlecht ist. Mhm. Aber ist diese Symptomfreiheit dann wirklich das, was mein Darm heilt? Und da verbrennen sich halt viele die Finger. Mhm. Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich FODMAP reiche Lebensmittel rausnehme aus der Ernährung, also wo halt einfach Kohlenhydratketten, diese Zuckeralkohole drin sind, die sehr, sehr schwer verträglich sind. Wenn ich jetzt einfach darauf verzichte, geht es mir natürlich besser. Mhm. So, dann ist Influencer A, der die FODMAP-reiche Ernährung mir näher gebracht hat, mein Superheld. Mhm. Aber meine Fäulniskeimbelastung, mein Darmpilz, der wird dadurch nicht besser. Der wird im Hintergrund vielleicht sogar über die Jahre schlechter.
Ach so.
Das heißt, ich habe über die Ernährung eine Symptomfreiheit erzwungen, aber das Grundproblem ist nicht gelöst. Gleiche kann bei der Carnivore-Ernährung passieren. Angenommen, ich habe da halt einfach eine Entzündung drin im Darm. Ne? Die Darmschleimhaut ist irgendwie entzunden. Okay, die reagiert halt auf gewisse FODMAP oder gewisse Lektine. Dann höre ich Influencer B zu, Arzt aus New York, der sagt, Gemüse bringt dich um. Ich mache das, ich esse dann nur noch Fleisch, super cool, ich bin beschwerdefrei. Vielleicht sogar hört meine Blutung auf und so. Aber es löst mir nicht das eigentliche Schleimhautproblem und es löst mir nicht das eigentliche Fäulniskeimproblem.
Mhm.
Also da warne ich halt so ein bisschen davor, vor diesen starken Einschränkungen.
Mhm.
Und dann machen wir sonst nichts weiter.
Mhm.
Ein bisschen dumm ist natürlich, wenn ich da mal einhalten darf. Mhm. Oft sagt man ja dann auch in der herkömmlichen Medizin, ja, man muss alles vertragen.
Ja.
Das ist auch die falsche Richtung.
Okay.
Klar, es gibt natürlich viele Patienten, die ein SIBO haben, die auf Schwefelgruppen reagieren, die eine Salicylatunverträglichkeit haben, die Histaminunverträglichkeit haben und so weiter und so fort. Da gibt es unglaublich viele Facetten. Also das ist auch nicht der richtige Weg.
Mhm.
Das Problem steckt im Darm.
Mhm.
Und da sollte man es einfach analysieren. Und jeder braucht dann so ein bisschen andere Ernährung. Einer, der eine niedrige Magensäure hat, jemand, der einen anderen Enzymmangel hat, der einen Reizdarm hat, SIBO hat, Leaky Gut. Also für jeden muss es ein bisschen anders sein und es gibt nicht One Size Fits All. One Size Fits All gibt es schon die Tendenz, das sind die Ballaststoffe. Wir wissen einfach aus den Studien, dass das Essen von Ballaststoffen, dass man einfach länger auf dem Planeten bleibt, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen runtergehen. Ich habe heute, müssen wir halt einfach mal auch erwähnen, Ross und Reiter nennen, einen Patienten gehabt, der hat einen wahnsinnig hohen Wert gehabt, TMAO. Das ist ein Wert, der bei hohem Fleischkonsum, hohem Wurstkonsum und so weiter produziert wird im Darm und der dann eine schlechte Gefäßgesundheit hervorruft. Ich habe gesagt, wie oft gibt es denn Fleisch und so bei Ihnen? Ja, Fleisch gibt es nicht, auf zweimal in der Woche. Sag ich, gut, zweimal in der Woche wäre in Ordnung. Sag ich, und wie schaut es mit der Wurst aus? Ja, Wurst gibt es halt seit Jahrzehnten zweimal täglich am Tag. Da gibt es halt das Wurstbrot in der Früh und das Wurstbrot am Mittag und dann gibt es halt noch ein Mittagessen, so am Abend. Und da war halt das Problem, Darmflora, ein feines Keim nicht mehr, aber da war es halt eben dieser hohe Wurstkonsum, der vermutlich das Problem ausgelöst hat bei ihm. Und seine Gefäße sind hier wirklich in Gefahr. Hat schon einen hohen Blutdruck, gibt schon die ersten Probleme, Cholesterinwert passt, aber dieser Wert, der passt eben nicht.
Und da setzt man dann quasi so an, dass man einfach den Fleischkonsum reduziert?
Ja, vor allem erstmal den täglichen Wurstkonsum. Den Fleischkonsum, den habe ich Ihnen gelassen, das ist kein Problem für mich, wenn er zweimal in der Woche Fleisch isst, aber wenn halt täglich über Jahrzehnte zweimal täglich Aufschnitt isst,
ja.
Ja, und dann halt einen halben Zentimeter aufs Brot drauf tut, klar schmeckt es, wird mir auch schmecken. Also ich komme aus Bayern, ich könnte auch jeden Tag in der Früh mit zwei paar Weißwürsten anfangen und mit einem schönen Senf und dann
echt?
Mittag so weitermachen. Ich habe kein Problem damit. Aber es funktioniert halt nicht, ja, für den Darm.
Jetzt hast du heute schon mehrmals Thema SIBO angesprochen. Dazu haben wir ja schon eine Podcast-Folge gedreht. Jetzt hattest du gerade aber auch nochmal von den FODMAP-armen Lebensmitteln gesprochen. Die empfiehlst du ja schon als ersten Schritt bei SIBO, oder?
Und, ja, bei SIBO schon, aber SIBO ist ja a whole different game. Also.
Ja, aber FODMAP-arme Ernährung würdest du jetzt zum Beispiel nicht bei einer Fäulniskeimbelastung empfehlen?
Wenn ich FODMAP-reiche Lebensmittel vertrage, dann muss ich es nicht weglassen. Nur wenn sie Probleme machen.
Und bei Parasiten auch nicht?
Nö.
Und wie entzieht man dann den Fäulniskeimen die Nahrung?
Eben, wie ich erzählt habe, über die Geschichte mit der Eiweißnummer.
Ah, okay. Also hauptsächlich die Enzyme.
Hauptsächlich die Enzyme.
Okay, okay. Jetzt habe ich es. Gut, danke. Würdest du sagen, dass es so einen typischen Moment gibt? Das hatte ich ja am Anfang so angesprochen. Es ist unangenehm, ich akzeptiere es aber und plötzlich wird daraus aber ein echtes Problem, was so viele Menschen verpassen, diesen Moment.
Ich würde sagen, wenn halt diese Willkür in Unwillkür umschlägt, das heißt, wenn halt einfach Blähungen abgehen, ohne dass ich es kontrollieren kann, dass es peinlich wird. Oder ich muss schnell im Theaterbesuch raus, auf die Toilette flitzen, kriege einen Durchfall. Oder ich muss immer mehr weglassen, ich vermeide soziale Events und bleib lieber daheim, weil ich dann weiß, da passt alles. Also wenn sowas passiert, dann muss man eigentlich die Reißleine ziehen und sagen, hey, irgendwas passt was nicht mehr mit mir.
Okay.
Ich muss schauen, dass ich hier wieder ein bisschen gesund werden kann.
Was kann denn passieren, wenn man solche Beschwerden über Jahre, Jahrzehnte hinweg ignoriert?
Es wird halt einfach immer schlimmer. Also wenn ich eine Fäulniskeimbelastung habe, die wird halt immer mehr.
Mhm.
Wenn ich nicht nach meinen Polypen schaue, die werden halt immer größer. Wenn ich eine durchlässige Darmbarriere habe, die wird halt immer durchlässiger. Immunprobleme, also Folgeprobleme können entstehen, die stumme Entzündung wird steigen oder wird sich dann entwickeln an der Schleimhaut, andere Organe könnten betroffen sein, Bauchspeicheldrüse hakt dann aus, es wird dann einfach systemisch, ne? Also Folgeerkrankungen können kommen, Allergie, hirnorganisch, haben wir schon gesagt, Demenz, Alzheimer, diese Sachen, SIBO. Wir denken halt häufig, es wird dann schon wieder, ne? Also je länger ich warte, desto... Das wird dann halt so von alleine, aber häufig wird es dann eben nicht von alleine. Und gerade wenn ich dann halt noch eine Therapieform mache oder so einen Vorschlag, so einen Laienvorschlag, und dann wird es noch schlechter und die Leute talken einen dann halt rein und sagen, ja, das ist normal, das ist jetzt eigentlich gut. Oder wie Trump gerade mit seinen Spritpreisen, der sagt, es ist gut, dass die steigen. Also das sollte man halt auf den Darm nicht anwenden. Eine Therapie sollte dann wirklich binnen weniger Tage, auch dann, wenn es nur im einstelligen Prozentbereich ist, aber da schon eine Besserung bringen.
Okay. Hast du noch einen letzten Top-Tipp für uns?
Wart nicht so lang.
Okay.
Damals waren uns eben die Hände gebunden und wir mussten lange warten. Mhm. Jetzt muss man nicht mehr lange warten. Man kann es heute schon ändern.
Super. Dann vielen lieben Dank, Ulrich.
Gerne.